Vielen Dank, Ingmar. Darf ich dir gerade noch schnell? Das ist wahrscheinlich deine. Ja. Ich glaube, der Ingmar geht schon. Es ist einfach schön, wie ihr da an mich denkt. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite aus nochmal euch für die schöne Anbetungszeit. In gewisser Weise möchte ich heute nochmal gerne an die Predigt oder die Kurzpredigt anknüpfen, die ich vor 2 Wochen schon mal gehalten habe, als wir hier das Leitungsteam eingesetzt haben. Also nicht sozusagen, die ich schon mal gehalten habe. Es wird schon eine neue Predigt, keine Sorge, aber so thematisch knüpft es daran an. Und zwar habe ich ja damals darüber gesprochen, über ein Bild von Gemeinde, das wir im Neuen Testament finden. Und dort zum Beispiel bei Petrus, und dort ist das Bild von der Gemeinde als einem Haus aus lebendigen Steinen. Ganz herzlichen Dank, Ingmar. Und ich möchte das heute so ein Stück weit aufgreifen, diese Frage, was ist eigentlich Gemeinde? Ich kann mich daran erinnern, dass ich mich mal irgendwann, ist schon länger her, ich weiß auch gar nicht, vielleicht habe ich es schon mal erzählt im Gottesdienst, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der so mit Glaube und Gemeinde eher wenig am Hut hat. Und irgendwie sind wir drauf gekommen, dass wir als Gemeinde auf Gemeindefreizeit fahren. Und das war demjenigen irgendwie was völlig Schleierhaftes. Also der hat gesagt, warum sollte man mit seiner Gemeinde auf Gemeindefreizeit fahren wollen. Und wir sind dann irgendwie ins Gespräch gekommen und es hat sich herausgestellt, er hatte so diese Vorstellung, also Gemeinde ist im Prinzip ja der Gottesdienst und Gottesdienst ist ja im weitesten Sinne, naja, eine kulturelle Veranstaltung, also natürlich mit einem speziellen Zuschnitt, aber es ist eine Veranstaltung in gewisser Weise, wie eben Vorträge oder Konzerte oder so auch eine Veranstaltung sind. Und mal ehrlich, also wenn du irgendwo ins Konzert gehst, warum sollte ich jetzt mit den Leuten, die da zufällig auch gerade sind, ein Wochenende irgendwo hinfahren wollen? Und das war so, diese Vorstellungen, entsprechend befremdlich war das für ihn, auf Gemeindefreizeit zu fahren. Und ich denke, ich hoffe, dass so für uns hier das Bild von Gemeinde schon noch ein anderes ist. Also diese Vorstellung, naja, da komme ich her, um mich von vorne bespaßen zu lassen und was habe ich mit den Leuten zu tun, die da rechts und links von mir sitzen. Aber ich erzähle das Beispiel deswegen, weil da, wie ich finde, eine Sache sehr, sehr deutlich wird. Das Bild, das wir von Gemeinde haben, das Verständnis, das wir von Gemeinde haben, hat eine sehr reale, praktische Auswirkung darauf, wie unser Gemeindeleben aussieht. Da geht es einfach um solche Fragen wie, was ist uns eigentlich wichtig als Gemeinde und wie wollen wir die Dinge tun, die wir tun? Und all das hat was mit der Frage zu tun, wie wir Gemeinde verstehen. Und welche Antwort wir auch immer darauf finden, wird sich sehr praktisch darauf auswirken, wie Gemeindeleben bei uns ganz konkret im Alltag aussieht. Und deshalb war es uns als Leitungsteam wichtig, dass wir unter anderem einen Schwerpunkt setzen wollen, auch in der kommenden Zeit, also so in den kommenden, weiß ich nicht, Monaten, 1-2 Jahren. Und zwar, wir wollen uns zusammen so mit der Gemeinde auch Gedanken drüber machen, was ist eigentlich unser gemeinsames Verständnis von Gemeinde. Wie gesagt, was ist uns wichtig? Wie wollen wir die Dinge tun, die wir tun? Praktischen Ausfluss des Ganzen sozusagen ist ja schon dieses Thema Coffee to Stay. Wir haben einfach gesagt, es ist uns wichtig, dass wir ja solche Plattformen haben, wo einfach Gemeinschaft und Begegnung stattfinden kann. Das hat was ganz konkret mit der Frage zu tun, wie wollen wir die Dinge tun? Und es ist deswegen auch heute ein Auftakt zu einer Predigtreihe, die sich so mit dieser Frage beschäftigt, Facetten von Gemeinde. Der Ingmar hat es schon gesagt, diese Predigtreihe wird insgesamt aus 12 Teilen bestehen. So, jetzt sind die meisten Leute wach. Also eine Predigtreihe aus 12 Teilen, aber sozusagen keine Sorge. Zum einen glaube ich wirklich, dass in diesem Thema genug Vielfalt, genug Tiefe drin steckt, dass es wirklich spannend und interessant bleibt, auch über 12 Teile hinweg, sonst würde ich das nicht machen. Also sprich, ich habe jetzt nicht die Absicht, 12-mal das Gleiche zu erzählen. Und zum anderen wird es auch so sein, dass immer wieder ganz zwangsläufig auch in dieser Reihe Unterbrechungen sein werden. Es gibt ein paar Sonntage, wo ich selber nicht da sein kann, sprich wo wir Gastprediger haben oder Leute aus unserer Gemeinde, die predigen, wo dann auch immer wieder mal was Thema sein wird, was eben nicht in diese Predigtreihe reingehört. Also es wird auch nicht so sein, dass es jetzt eben die kommenden Monate kein anderes Thema mehr geben darf als Gemeindeverständnis. Und ja, ich lade euch einfach ein, dass wir uns gemeinsam darauf einlassen, uns auf die Spur zu begeben, was sich Gott eben für Gedanken gemacht hat rund um das Thema Gemeinde. Ja, was ist Gemeinde, wenn es jetzt nicht einfach nur eine kulturelle Veranstaltung ist, wo sich fremde Menschen von vorne bespaßen lassen? Ich habe mir mal so Gedanken gemacht, eine mögliche Definition von Gemeinde wäre, das ist eine Gruppe von Menschen, die sich regelmäßig trifft in verschiedenen Formen, um gemeinsam Jesus nachzufolgen. Mit allen Aspekten, natürlich und übernatürlich, die ebenso zu dieser Nachfolge von Jesus dazugehören. Und dafür gibt es dann eben auch so, ich nenne es mal so im weitesten Sinne, eine bestimmte Logistik. Also es bedeutet, man hat halt Räume, die man irgendwie gemeinsam anmietet. Es gibt in den allermeisten Gemeinden einen Pastor, der eben auch dort verschiedene Aufgaben inne hat. Auch Leute, die zum Teil ehrenamtliche Aufgaben inne haben. So, das meine ich damit mit Logistik. Und so diese Kombination, Leute, die sich treffen, um gemeinsam Jesus nachzufolgen und dann sozusagen noch eine Logistik drumherum, wäre so eine mögliche Definition von Gemeinde. Und ich denke, das ist in einem gewissen pragmatischen Sinn auch eigentlich gar keine schlechte Definition von Gemeinde. Das ist ja irgendwo so ein Stück weit das, was wir tun. Aber ich glaube einfach, als Gott so diese Idee hatte, Gemeinde ins Leben zu rufen, da war sein Plan weit mehr als einfach nur eine pragmatische Antwort zu finden, so auf die Herausforderungen von Jüngerschaft im real existierenden Alltag mit seinen schönen Seiten, aber auch seinen Herausforderungen. Und irgendwie müssen wir jetzt halt gucken, wie wir da zusammen durchkommen, bis wir bei Jesus sind oder er bei uns, was auch immer zuerst passiert. Ich glaube, Gott hatte viel mehr im Sinn, als dort einfach nur irgendwie eine pragmatische Lösung anzubieten. Und das ist dann eben die Gemeinde. Und über diesen Plan von Gott und seine Gedanken dazu will ich heute gerne predigen als Einstieg zu dieser Predigtreihe. Und Grundlage dafür ist ein Abschnitt aus dem Epheserbrief. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr die gerne mal aufschlagen. Das ist auch, sage ich mal, ein Text, wo es vielleicht auch nicht schlecht ist, den vor Augen mal zu haben, wenn wir den zusammen lesen. Das ist im Epheserbrief das Kapitel 3, die Verse 8 bis 12. Epheser 3, die Verse 8 bis 12. Und dort schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus: Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nicht-jüdischen Völkern zu verkündigen, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Ja. Ein Text, den man sich halt ja wahrscheinlich vielleicht erst mal ein, zweimal auch zu Hause noch mal in Ruhe durchlesen kann, dröseln wir ihn mal ein Stück weit auf. Zunächst mal, warum sagt Paulus hier, dass er der Allergeringste ist von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören? Das ist aus Sicht von Paulus jetzt nicht irgendwie so ein Fishing für Compliments. Ich sage jetzt allen mal, wie doof ich bin, damit wir die Leute sagen, nee, nee, eigentlich bist du ganz toll. Das hat was zu tun mit der Lebensgeschichte von Paulus. Die Apostelgeschichte erzählt, dass Paulus, bevor er seinen Weg mit Jesus begonnen hat, ein Pharisäer war, also jemand, der sehr streng nach dem jüdischen Gesetz gelebt hat. Und mehr als das, Paulus war jemand, der die Christen und die Gemeinden wirklich verfolgt hat. Paulus war beteiligt daran, als Christen gesteinigt wurden, dafür, dass sie eben Christen waren, und hat auch vieles andere getan, was dazu geführt hat, dass er unter den Christen zu der Zeit wirklich gefürchtet war, dass Leute wussten, hey, also wenn du mit dem Saulus, wie er sich damals noch genannt hat, wenn du mit dem Saulus zu tun hast, dann kannst du froh sein, wenn du das Ganze überlebst. Und dann ist ihm Jesus begegnet, sein Weg hat sich um 180 Grad geändert. Aber Paulus war sich dessen sehr bewusst, dass er ja einfach einen Abschnitt in seiner Lebensgeschichte hatte, wo er auch wirklich große Schuld gegenüber Gott und gegenüber anderen Christen auf sich geladen hatte. Und das ist was, was er eben auch mit dieser Aussage zum Ausdruck bringt. Eigentlich bin ich niemand, der sich hier auf die Schulter klopfen und sagen kann, hey, ich war doch schon immer der Tollste und der Beste, sondern eigentlich bin ich der Allergeringste, der Letzte, der auf sich stolz sein kann, was sein eigenes Leben angeht. Und wenn es vielleicht in deinem Leben irgendwelche Dinge gibt, in deiner Lebensgeschichte, wo du sagst, also ich habe irgendwie Mühe mir vorzustellen, dass Gott jemand wie mich gebrauchen kann, dann denk einfach dran, dass Gott jemand wie Saulus dazu gebraucht hat, um ja einer der größten Theologen und Apostel der gesamten Kirchengeschichte zu werden. Gott kann mit dir was anfangen, egal wie deine Lebensgeschichte aussieht. Also das einfach mal als Vorbemerkung, warum Paulus hier sagt, dass er der Allergeringste ist. Und Gott gibt diesem Paulus den Auftrag, seinen Plan zu verkündigen, ein Plan, der bisher ein Geheimnis war, wie Paulus schreibt. Und worin besteht dieses Geheimnis? Das erläutert Paulus mal ganz klar so ein paar Verse vorher, im Vers 6, hier drittes Kapitel, und dort schreibt Paulus, darin besteht dieses Geheimnis. Die Nichtjuden sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib, oder man kann auch übersetzen, eine Gemeinde, und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Und schon allein in diesem Vers steckt eigentlich genug Stoff, um irgendwie so eine Predigtreihe aus 3 oder 4 Teilen zu machen. Wir Nichtjuden sind zusammen mit dem Juden Erben der neuen Welt, die Gott schaffen wird, wie es in der Offenbarung heißt. Oder platter ausgedrückt, wir Nachfolger von Jesus haben zusammen mit den Juden die Eintrittskarte in den Himmel, salopp gesagt. Dann sagt Paulus, wir Nichtjuden bilden zusammen mit den Juden ein Leib, eine Gemeinde. Und dieses Bild von der Gemeinde als Leib ist ja was, was ja relativ häufig auch zitiert wird oder vorkommt in unserem Denken. Aber haben wir das präsent, nicht nur wir Christen Teil dieses Leibs sind, sondern dass auch die Juden Teil dieses Leibs sind. Und schließlich wir Nichtjuden haben zusammen mit den Juden Anteil an allen Zusagen, die Gott macht im Alten Testament und im Neuen Testament. Das alles ist Wirklichkeit geworden durch den Tod von Jesus am Kreuz und seine Auferstehung. Und der eigentliche Dreh- und Angelpunkt dieses Geheimnisses ist, dass Gott hier eigentlich 2 Gräben überwindet. Der erste Graben, den Gott überwindet, das ist der Graben zwischen Gott und den Menschen. Durch Jesus ist es uns möglich, Beziehung mit Gott zu haben, zu Gott zu kommen, ohne uns fürchten zu müssen. Das ist der eine Graben. Und der andere Graben, den Gott hier überwindet, ist der Graben zwischen uns Menschen. In dem Fall hier zwischen Juden und Nichtjuden. Aber Gottes Vorstellung ist da eigentlich noch sehr viel radikaler. Da werden wir später auch nochmal dran vorbeikommen. Und wenn man das weiß, wir haben heutzutage das Neue Testament, wissen, was Paulus dazu sagt. Wenn man diese Dinge weiß und mit diesem Wissen das Alte Testament liest, dann findet man schon immer wieder so, ja, ich sag mal so Mosaiksteine, die auf dieses Geheimnis hinweisen. Gott sagt zu Abraham, dem Stammvater der Juden, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Oder Gott sagt bei Jesaja, die Opfer, die die Nichtjuden auf meinem Altar darbringen, sollen mir willkommen sein, denn mein Haus soll von allen Völkern ein Gebetshaus genannt werden. Also man merkt dort schon, da sind Hinweise drauf, dass Gott diesen Graben überwinden möchte zwischen Menschen und den Graben zwischen ihm und den Menschen. Aber trotzdem ist es so, dass die Menschen in früheren Geheimnissen dieses Geheimnis noch nicht so wirklich begriffen haben. Das war, was Paulus hier schreibt, was völlig Revolutionäres für viele fromme Juden, ein Schock. Einfach weil es ist, durch Jesus Wirklichkeit geworden ist. Und Gott hatte einen Plan, wie dieses bisherige Geheimnis für alle Menschen sichtbar werden kann. Und darüber hinaus, nicht nur für die Menschen. Und das steht hier in dem Abschnitt, den wir gelesen haben, in Epheser 3, Vers 10. Das ist sozusagen der Schlüsselvers für die heutige Predigt. Dort schreibt Paulus, bisher war der Plan ein Gott selbst verborgenes Geheimnis, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Und wenn ich das so lese, dann denke ich irgendwie so, wow. Durch die Gemeinde sollen die Mächte und Gewalten erkennen, wie tief und wie weit die Weisheit Gottes ist. Das ist irgendwie ein ganz schön krasser Anspruch, den Gott hier an die Gemeinden hat. Was wir hier tun, soll erkennbar machen, wie weise Gott ist. Aber Paulus meint das absolut ernst. Durch die Gemeinde soll sichtbar werden, dass diese beiden Gräben überwunden sind, der Graben zwischen Gott und den Menschen und der Graben zwischen Menschen untereinander. Und einer der größten Streitpunkte der ersten Gemeinden so in der Kirchengeschichte hatte genau mit diesen beiden Gräben zu tun. Die ersten Christen haben sich um die Frage gestritten, wie ist das denn eigentlich, wenn Nichtjuden eine Entscheidung für Jesus treffen? Müssen die dann auch gleichzeitig Juden werden? Also kannst du Christ sein, ohne Jude zu sein? Oder musst du auch automatisch Jude sein? Also sprich, musst du auch die ganzen Gesetze einhalten, die Speisevorschriften, musst du die jüdischen Feiertage beachten und alles, was da eben dazugehört. Das war ein riesiger Streitpunkt unter den ersten Christen. Und in manchen Gemeinden gab es zum Beispiel Leute, die durchgesetzt haben, dass Juden und Nichtjuden innerhalb der Gemeinde keine Tischgemeinschaft haben dürfen. Das war unter den frommen Juden so üblich und die haben in Gemeinden gesagt, ja, das muss doch bei uns ganz genauso sein. Juden und Nichtjuden können doch nicht zusammen und an einem Tisch sitzen. Und das haben sie mit solchem Nachdruck auch betrieben, dass sogar Petrus sich dadurch hat verunsichern lassen. Die Bibel erzählt von der Situation, wo Petrus das sozusagen auch mal mitgemacht hat, dass er eben gesagt hat, ich setze mich nicht zu Nichtjuden an einen Tisch. Und wir sehen bei Paulus, dass er sehr leidenschaftlich darauf reagiert, um nicht zu sagen, Paulus war massiv angefressen. Paulus hat es so zornig gemacht, dass er Petrus sogar öffentlich als Heuchler bezeichnet hat. Kann man nachlesen in der Apostelgeschichte und im Galaterbrief, diesen ganzen Streit. Paulus hat zu den Leuten gesagt, Leute, Gott ist buchstäblich gestorben, um diese beiden Gräben zuzuschütten. Und wenn ihr jetzt hergeht und so eine Zweiklassengemeinde etabliert, wenn es da die wirklich Geretteten gibt, weil es die Juden sind, und dann gibt es nochmal die Zweitklassigen, die halt nur Christen, aber keine Juden sind, und dann könnt ihr nicht an einem Tisch sitzen. Und wenn das Kriterium dafür das Gesetz ist, dann reißt ihr genau diese beiden Gräben wieder auf, für deren Zuschüttung Jesus gestorben ist. Und eigentlich in gewisser Weise nagelt ihr Jesus damit ein zweites Mal ans Kreuz. Und das hat Paulus unglaublich wütend gemacht. Ihr macht nicht nur diesen Masterplan Gottes zunichte, dieser Auftrag an Gemeinde, sondern ihr nagelt Gott letztlich ein zweites Mal ans Kreuz. Paulus schreibt den Galatern, da Christus nun gekommen ist und mit ihm der Weg des Glaubens, brauchen wir das Gesetz als Vormund nicht mehr. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Und ich denke, eine Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, wie sieht es eigentlich bei uns hier und heute aus mit diesen beiden Gräben, die Gott zugeschüttet hat? Ist das in unserem Gemeindealltag sichtbar, dass diese Gräben zu sind? Ist es bei uns sichtbar, dass wir alle allein durch Gnade gerettet sind und nicht dadurch, dass wir uns irgendwas verdient haben bei Gott oder vor irgendwelchen anderen Menschen? Und der Knackpunkt ist hier gar nicht, dass es irgendwie egal ist, wie wir unser Leben führen und ob unser Leben von Sünde geprägt ist. Das ist nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, warum ist es uns wichtig, ein Leben danach zu streben, dass wir ein geheiligtes Leben führen? Ist es uns wichtig, weil uns eben Gott wichtig ist, weil wir sagen, ich liebe Gott und eigentlich will ich mein Leben nicht so führen, dass es Gott wehtut? Oder strebe ich nach einem geheiligten Lebenswandel, weil ich einfach Angst davor habe, vor Gott verdammt zu werden? Versuche ich, irgendwelche religiösen Regeln in meinem Leben umzusetzen, von denen ich vielleicht noch gar nicht mal so richtig verstanden habe, was das genau soll? Aber wenn das eben alle machen und wer weiß, was Gott dann sagt, wenn ich vor ihm stehe, dann mache ich das halt eben auch. Was ist unsere Motivation, dass Sünde in unserem Leben keinen Platz hat? Sind wir uns bewusst, dass jeder von uns an irgendwelchen Punkten seines Lebens erbärmlich ist? Wir haben das vorher gesungen, jeder Mensch braucht Erbarmen und genau so ist es. Keiner von uns hat vor Gott irgendwas verdient. Jeder von uns ist darauf angewiesen, dass Gott ihm gegenüber barmherzig ist, dass andere Menschen ihm gegenüber barmherzig sind. Jeder Mensch braucht Erbarmen, ist irgendwo in seinem Leben erbärmlich. Sind wir uns dessen bewusst? Reflektiert das unser Gemeindealltag oder gibt es da eben Leute, die ganz toll sind? Und es gibt halt Leute, das sind halt die Sünder, naja, die verstehen es vielleicht auch nochmal irgendwann. Ist es in unserem Gemeindealltag sichtbar, dass wir in Jesus alle eins sind? Dass es keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau? Ich meine, natürlich gibt es einen Unterschied. Ich war gestern in einem Theaterstück, wo es dann so schön hieß, schon der Blick in die Unterhose beweist, dass es gewisse Unterschiede gibt. Aber sind wir uns bewusst dessen bewusst, dass es geistlich gesehen keinen Unterschied macht, ob du ein Mann oder eine Frau bist? Dass es keinen Unterschied macht, ob du ein Professor bist oder ein ungelernter Hilfsarbeiter? Dass es keinen Unterschied macht, ob du geistlich irgendwie der Riesenheld bist oder ob es eben offensichtlich Baustellen in deinem Leben gibt, mit denen du zu kämpfen hast? Vor Gott sind wir alle eins. Vor Gott sind wir gleich. Und lasst mich euch so zum Abschluss erzählen, wie ich selber Gemeinde auch so das erste Mal auf diese Art und Weise erleben konnte. Ich weiß noch, ich war irgendwie so ganz frisch Christ, also wirklich irgendwie so seit ein paar Wochen. Ich war damals 13 Jahre alt. Und ich komme ja aus einer Familie, wo jetzt, sage ich mal, naja, Glauben keine so große Rolle spielt. Also es bedeutet, da ist für mich im wahrsten Sinne des Wortes auch irgendwie eine ganz neue Welt aufgegangen, als ich Jesus kennengelernt habe, als ich Christen kennengelernt habe. Und da gab es bei uns im Dorf damals zu Ostern eine Auferstehungsfeier, zu der ich hingegangen bin. Ganz spannende Sache. Und wir hatten damals im Dorf auch sowas wie, naja, in Ostdeutschland würde man das junge Gemeinde nennen. Bei uns gab es das Wort nicht, aber das war so ein bisschen das Prinzip. Es war praktisch eine junge Gemeinde. Und da saßen dann in dieser Auferstehungsfeier so eine ganze Gruppe von so 16, 17, 18-Jährigen. Und ich kam da irgendwie rein in den Raum. Und naja, ich habe da immer irgendwie eher so zu den uncoolen Leuten gehört. Und wenn du dich nochmal so erinnerst an deine eigene Teenagerzeit, so als 13-Jähriger, da setzt du dich nicht einfach zu den 16-, 17-, 18-Jährigen und vor allem, wenn du eher so zu den Uncoolen gehörst, da hältst du dann schon eher mal respektvoll Abstand, weil das sind ja dann die coolen Leute. Und so saß ich dann irgendwie so einen halben Saal entfernt von denen und dann hat sich einer von denen umgedreht und hat gesagt, hey komm, setz dich doch zu uns, du gehörst doch zu uns. Und ich bin mir relativ sicher, der weiß das heute garantiert nicht mehr. Aber für mich war das ein ganz besonderer Moment, an den ich mich sehr, sehr genau erinnern kann. Und ich denke heute, ich meine, dieser Moment, das war nicht meine Bekehrung zu Jesus, die hat schon, wie gesagt, ein paar Wochen vorher stattgefunden. Aber in einem sehr realen Sinn war das meine Bekehrung zur Gemeinde, so wie Gott sich das als Idee gedacht hat. Ich habe gedacht, hey, wenn das Gemeinde ist, wenn du einfach so dazugehören kannst, zu den Coolen, obwohl du uncool bist, dann ist es, glaube ich, das, in das ich mich einfach investieren und verschenken möchte. Und ich denke, wer weiß, ob ich ohne dieses Erlebnis heute noch mit Jesus unterwegs wäre oder ob das nicht irgendwann nach so ein paar Wochen wieder eingeschlafen wäre, ohne diese Gemeinschaft mit Leuten, zu denen ich einfach so dazugehören durfte. Wenn es uns als Gemeinde gelingt, einen Alltag zu leben, so gut uns das eben menschlich möglich ist, in dem einfach sichtbar wird, dass Gott durch Jesus diese beiden Gräben zugeschüttet hat, dann hat es einen unglaublichen Sog auf diese Welt da draußen, die zerbrochen und verloren ist. Menschen haben Hunger danach, diese Art von Gemeinschaft zu haben. Menschen haben Hunger danach, Gott zu begegnen, ob sie das so artikulieren können oder nicht, weil Gott diesen Hunger in sie reingelegt hat. Und in diesem Sinne ist Gemeinde was Revolutionäres. Es ist was völlig anderes als das, was du irgendwo auf der Welt finden kannst. In diesem Sinne hat Gemeinde einen zentralen Platz im Heilsplan von Gott. Für Gott ist Gemeinde alternativlos. Es gibt keinen Plan B, es gibt keinen anderen Weg, Jesus nachzufolgen. Gemeinden können unterschiedlich aussehen, wir kommen in der Reihe noch dazu. Aber es gibt für Gott keine Alternative, Jesus nachzufolgen, als in der Form von Gemeinde. Und in diesem Sinne ist Gemeinde auch viel, viel, viel mehr als einfach nur irgendwie eine pragmatische Möglichkeit, so seine tagtägliche Jüngerschaft zu organisieren. Es ist ein Dreh- und Angelpunkt des Plans Gottes für diese Welt. Und ich bin wirklich davon überzeugt, es lohnt sich, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen und dem so nachspüren, was hat sich Gott eigentlich sonst noch so dabei gedacht? Welche Gedanken hat Gott rund um Gemeinde? Was ist Gott wichtig, wenn es um Gemeinde geht? Und ich möchte euch einfach einladen, auch wenn es eben, wie gesagt, eine längere Predigtreihe ist, es wird uns mehrere Monate beschäftigen, aber ich glaube einfach, es lohnt sich, dem nachzuspüren. Und wie gesagt, lasst euch für diesen Weg gerne einladen. Amen.